Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch ein liebes Hallo an alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Mein Name ist Lia und normalerweise mache ich so 2 bis 3 Folgen die Woche auf den Podcast-Portalen und auch auf YouTube. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Manchmal kommen auch einige Videos nur auf YouTube raus. Das kommt immer auch auf die Länge teilweise an. Aber ja, das erwartet euch auf meinem Kanal. Momentan muss ich sagen, bin ich nicht ganz so aktiv. Das wird sich aber bald wieder ändern, wenn es sich bei mir privat der Stress etwas gelegt hat. Aber das wird auch zeitnah der Fall sein. Ja, ihr hattet mir auch einige Fallvorschläge via Instagram und YouTube geschickt. Das dürft ihr gerne weiterhin machen. Ich habe mir da schon ein paar auf die Liste geschrieben. Bei manchen Fällen ist es allerdings so, die ihr mir sendet, entweder sind das Fälle, wo es nahezu gar keine Informationen drüber gibt oder teilweise Fälle, wo sehr, sehr wenig von da ist. Ist natürlich auch trotzdem erwähnenswert, so wie auch im heutigen Fall, den ich euch gleich vortrage. Aber ihr müsst immer bedenken, dass man wenigstens ein klein wenig darüber auch recherchieren muss oder können muss, weil man es sonst einfach nicht bearbeiten kann. Aber ich freue mich trotzdem immer auf weitere Fallvorschläge von euch. Ja, heute gibt es für euch mal wieder einen Cold Case, nämlich aus 1987. Und wenn ihr diesen Cold Case nicht verpassen wollt, dann würde ich sagen, bleibt doch gerne dran. Heute soll es nämlich um einen ungeklärten Mordfall gehen, und zwar diesmal aus Regensburg. Was für mich allerdings bei der Recherche etwas verwirrend war, ist, dass in einigen Artikeln dazu auch von einer größeren Zeitung von 1988 geschrieben wurde und in einem Podcast, den ich mir dazu angehört habe, auch von einer großen Zeitung von 1987 gesprochen wurde. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass 1987 stimmt, da es ja in diesem Podcast von Leuten gesprochen wurde, die damals sehr nah dran waren. Und deswegen denke ich mal, dürfte 1987 stimmen. Nicht, dass, falls ihr den Fall googelt, euch das verwirrt, dass von 2 Jahren gesprochen wird, von 2 Jahrgängen. Ich gehe jetzt einfach mal von 1987 aus und hoffe, dass das so richtig ist. Das nur als kleine Info an euch. Es soll nämlich um den Fall von Manuela C. gehen, deren Bild ich leider nur verpixelt finden konnte und auch nur ein einziges, aber so ist das manchmal eben bei Altfällen. Manuela C. war eine 19-jährige Auszubildende, sie war im Friseurhandwerk tätig und sie wohnte in Neustadt an der Donau und das wohl noch zu Hause bei ihren Eltern. Am 20. August 1987 wollte Manuela mit ihren 3 Begleitern, die vermutlich alle männlich waren, in der Stadt in Regensburg nach ihrem Feierabend ein Eis essen gehen und etwas durch die Läden bummeln. Sie wollte auch nicht zu spät nach Hause kommen, da sie am nächsten Tag zur Arbeit musste. Von diesen 3 Männern, mit denen Manuela unterwegs war, blieb einer bis zuletzt an ihrer Seite und war mit ihr unterwegs. Ob er auch andere Interessen an Manuela hatte, hinsichtlich einer Beziehung vielleicht, ist nicht ganz klar. Das Kuriose war nämlich, dass er Manuela mitten in der Nacht aus seinem Auto ausstiegen ließ, und zwar an der Bushaltestelle in der Nordgaustraße. Dies war so gegen 23.15 Uhr, um seine eigentlich feste Freundin aus einem Regensburger Lokal abzuholen und nach Hause zu fahren und dann eigentlich weiter den Abend mit Manuela zu verbringen. Also die eigentlich feste Freundin sollte scheinbar von dieser Verabredung mit Manuela nichts wissen. Als er dann später zurückkommt an die Bushaltestelle, ist Manuela weg. Er ruft bei ihren Eltern zu Hause an und fragt, ob sie denn mit einem Anhalter gut nach Hause gekommen sei. Aber sie ist ja niemals dort angekommen. Es war wohl auch laut einer Freundin von ihr bekannt, dass sie öfters mal per Anhalter mitgefahren war. Dies war aber auch nicht der Fall. Am Morgen nämlich des 20. August ist ein Straßenkehrer auf der Nibelungenbrücke seine Arbeit verrichten. Eigentlich beobachtete er gerne das Fischtreiben von dort oben, aber an diesem Morgen verschlug es ihm die Sprache. Er sah eine nackte Frauenleiche in der Donau. Sofort ließ er seinen Kehrwagen stehen, lief zu einer Tankstelle und rief die Polizei. Später führt er die Ermittler zum Ufer. Schnell war klar, dass es sich um Manuela handelt, da diese ja am Abend nicht heimgekommen war. Manuela trieb an der Nordseite der Nibelungenbrücke nackt im Uferbereich. Sie hatte eine Vielzahl von Blutergüssen am ganzen Körper, Würgemale am Hals, Fesselspuren an den Handgelenken. Ein Hubschrauber der Polizei suchte aus der Luft nach ihrer Kleidung. Eine enge weiße Hose, ein Longshirt mit Spaghettiträgern, ein Sakko, ein Ledergürtel mit auffallenden Leo-Akzenten, Ballerinas. Nichts davon fand man wieder, auch durch eingesetzte Taucher der Polizei nicht. Aber was war mit Manuela passiert und wer hat ihr das angetan? Was feststeht, ist, dass jemand bis heute Unbekanntes Manuela gegen 23.30 Uhr oder circa 23.45 Uhr die Treppen im Donau-Einkaufszentrum hinunterzerrt, auf sie einprügelt und sie versucht, Richtung Donau immer mehr herunterzuzerren. Anwohner hören Hilfeschreie einer Frau, aber rufen nicht die Polizei. Sogar ein Radfahrer bemerkt die Situation und sieht, wie auf Manuela eingeprügelt wird und hört auch die Hilfeschreie. Er denkt aber an einen Pärchenstreit und hilft der Frau nicht weiter und fährt dann mit seinem Rad einfach weiter. Später finden die Rechtsmediziner bei Manuela zu ihren Verletzungen, von denen ich eben schon kurz sprach, zusätzlich noch viele abgebrochene Fingernägel. Der Mörder musste damals überall viele frische Kratzspuren gehabt haben. Auch halten die Ermittler den Täter für ortskundig. Die Polizei versuchte vieles, um denjenigen, der Manuela das antat, zu finden. Auch der letzte Begleiter war anfangs verdächtig. Wie immer ist die letzte Kontaktperson sowieso immer verdächtig, jedoch konnte man ihm den Mord nicht nachweisen. Im November 1987 dachte die Polizei erst an eine vermeintlich heiße Spur. Es gab einen Verdächtigen, den sogenannten Machetenmann aus Deggendorf. Er überfiel einen Kinderhort und ging dort äußerst brutal vor. Die Personen dort erlitten wohl zahlreiche Schnittspuren mit dieser Machete. Dies war aber in Manuelas Fall nicht so. Aufgrund der Brutalität dachte man aber, er könnte das sein, da man auch einfach niemand anderes Verdächtiges fand, aber auch dieser Machetenmann schied aus. Im Januar 1988 meldete sich eine Frau bei der Polizei, die im März 1987 vergewaltigt worden ist. Derjenige fesselte sie auch in ihrer Wohnung, sie meldete dies auch der Polizei, aber auch erst, als der Fall von Manuela mehr publik wurde, aber auch die Spur verlief im Sande. Die Polizei hatte im Fall Manuelas ca. 100 Spuren, aber alle wurden irgendwann kalt. Die Mittelbayerische, die viel über diesen Fall damals berichtete, erhielt auch mal einen Brief mit klaren Angaben zu einer Person auf einem Gruppenfoto. Die Polizei überprüfte dies, auch dies war aber nicht der Mann, den sie suchten, sondern wohl eher ein Rachefeldzug des Schreibers von dieser E-Mail an die Mittelbayerische. Überraschenderweise gab es nun sogar 2021 noch Bewegung in diesem Fall. Jemand wandte sich an die Kripo, der wohl nahe dieser Nibelungenbrücke wohnte oder noch wohnt. Die Polizei teilte dazu aber erstmal der Öffentlichkeit keine näheren Infos mit. Der Fall von Manuela C. bleibt also weiterhin ungeklärt. Leider fand ich bei diesem Altfall auch keine weiteren Informationen, zumindest nichts, was ich nicht wiederholen würde aus anderen Artikeln. Ich fand ihn aber doch sehr wichtig, euch einmal vorzustellen, auch wenn das so der erste Fall ist, wo man das Opfer nicht ganz mit dem Gesicht sehen konnte und es auch nur ein einziges Foto gibt. Das war jetzt natürlich im Fall von Herbert Kahrs auch so. Aber trotzdem fand ich es sehr wichtig, euch den Fall mal vorzustellen. Und auch Manuelas Fall ist es natürlich wert, auch wenn er jetzt nur kurz vorgestellt wird, in die Öffentlichkeit nochmal zu bringen und nochmal vielleicht in das ein oder andere Gedächtnis zu bringen. Denn ich denke, kein Mord darf in Vergessenheit geraten. Manuela hatte viele Träume. Sie wollte zum Beispiel Model werden, hatte wohl auch das passende Aussehen und die Größe dazu. Und wer weiß, vielleicht hätte sie das sogar geschafft. Aber leider konnte sie das ja nie verwirklichen, weil sie viel, viel zu früh verstorben ist. Und Ich wünsche mir auf jeden Fall auch für die Angehörigen, die unter dieser schrecklichen Ungewissheit natürlich sehr leiden müssen, wer Manuela umbrachte und weshalb, dass die Ungewissheit irgendwann von dem Täter, der sich stellt, gelöst wird. Vielleicht hat die Polizei ja auch noch Glück und findet den Täter aus den Angaben von 2021, die ja recht frisch sind. Vielleicht lässt sich dieser Fall ja doch noch lösen. Das wäre meiner Meinung nach auch wirklich mal ein Fall für Aktenzeichen XY. Vielleicht würde man dann schon ein ganzes Stück weiter sein. Was ich bei diesem Fall auch wieder einfach so schlimm finde, auch wenn wir uns im Jahr 1987 befunden haben, wo noch nicht jeder ein Handy hat und sofort hätte Hilfe rufen können, wenn er sich nicht traut, in die Situation einzugreifen. Er hätte der Radfahrer oder auch die Anwohner doch einfach die Polizei rufen können vom Haustelefon zu Hause, vom Festnetz, weil, ja, ich weiß nicht, ob es Manuela gerettet hätte, ob sie nicht dann trotzdem vielleicht schon tot gewesen wäre bis dahin. Aber die Anwohner hätten vielleicht anrufen können oder der Radfahrer und man hätte vielleicht wenigstens den Täter Manuelas finden können, wenn einfach jemand geholfen hätte, früh eingegriffen hätte. Heute, denke ich, haben auch viele Leute noch nicht wirklich Zivilcourage, aber heute sind wir eben im modernen Zeitalter. Wir haben eigentlich jeder ein Handy, wir können sofort die Polizei rufen, wenn wir uns nicht trauen und vielleicht hätte das in dem Fall Manuela das Leben gerettet. Man weiß es nicht, aber sowas ärgert mich dann immer, wisst ihr, wenn die Leute dann da einfach nicht eingreifen. Vielleicht hätten sie ihr ja wirklich noch helfen können. Ja, oder die schreckliche Ungewissheit für die Familie beenden. Aber das ist jetzt vergebene Mühe, die wir hier gerade sprechen, denn leider ist Manuela tot und leider ist der Mörder seit etlichen Jahrzehnten nicht gefunden worden. Ich hoffe, dass sich das noch ändert mit diesem neuen Hinweis oder vielleicht der Fall irgendwann noch mal mehr in die Öffentlichkeit kommt. Ja, das war es für heute. Ich hoffe, der Fall, auch wenn er etwas kurz war, hat euch trotzdem, gefallen ist jetzt das falsche Wort, aber hat euch vielleicht unterhalten oder vielleicht kanntet ihr ihn ja auch gar nicht. Das würde mich am meisten interessieren, dass er interessant für euch war. So kann man es vielleicht formulieren, weil unterhaltsam ist in solchen Fällen auch oft immer ein bisschen blöd gesagt, aber ich hoffe, dass er interessant für euch war und mich würde interessieren, was ihr über den Fall denkt und mich würde auch interessieren, ob ihr den Fall gekannt habt, weil ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die nicht aus dem Raum Bayern kommen, diesen Fall vielleicht gar nicht gekannt haben. Ich komme auch nicht aus Bayern, aber ich habe den Fall durch Zufall entdeckt und bin auch gespannt, was ihr dazu meint. Und wie immer freue ich mich auf Kommentare. Jegliches kleine Kommentar oder auch ein Like auf den Podcast-Portalen unterstützt meinen kleinen Kanal hier unheimlich beim Wachsen. Und ich würde sagen, bis dahin, eure Lia.